willkommen bei GoTo Network. GoTo Network ist der Interview-Podcast, bei dem ich für euch spannende Gäste aus der Welt des Vertriebs interviewe, um herauszufinden, wie die Zukunft im Sales aussehen wird. Ich bin dein Gastgeber Christoph Karger. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge bei GoTo Network. Begeistert, dass du wieder mit dabei bist und freue mich sehr auf die heutige Folge mit dem großartigen Max Breitinger, den ich durch SDRs of Germany und bei mittlerweile wahrscheinlich so vielen unzähligen Events persönlich kennenlernen dürfte. Und der eine Gast, der gesagt hat, ja, ich werde ja niemals in deinem Podcast sein oder der niemals rein wollte und jetzt doch da ist, wie dem auch sei. Max, jetzt bist du da und ich freue mich sehr, dass du da bist und dass wir on air sprechen.
Ja, schlecht gelaufen für mich, würde ich sagen. Ich meine, es ist ja schon der Running Gag gewesen, aber ja, freut mich auch, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung, Chris. Freut mich natürlich sehr, dass ich da mein Input mal heute dazugeben darf, auch an deine Zuhörer.
Der Punkt ist, ich wusste einfach viel zu lange nicht, was du eigentlich machst. Und nein, dadurch wusste ich nicht, über was ich mit dir reden soll. Aber vielleicht kannst du für mich und für die Zuhörenden nochmal einen kleinen Aufschlag machen, wer du bist, was du machst und was so dein Day-to-Day eigentlich ist.
Ja, kann ich machen. Also ich bin Max Breitinger, wie du es gerade schon gesagt hast. Eigentlich Maximilian, aber ich habe eine Weile im englischen Raum gearbeitet und auch gelebt. Da ging das Max dann einfacher von der Zunge. Ich bin bei der Cosmo Consult. Mein Jobtitel ist Global Process Owner für Customer Centricity. Was heißt das? In der SaaS-Sprache, ich würde sagen, ich bin im Revenue Ops unterwegs. Was ich tatsächlich mache, ist nämlich, ich kümmere mich um die Digitalisierung der Customer Journey. Von Marketing, Touchpoints bis zum Bestandskunden Loyalty drumherum, guck, dass die Prozesse digitalisiert werden und kümmere mich im Zuge dessen auch um das ganze Thema KPIs, Nachhaltigkeit, Reporting, Dashboards und schaue, wie die sozusagen die Daten auch einfach an das Management-Level nach oben kommen. Und ja, das mache ich seit 1,5 Jahren, habe einen Master in Digital Marketing in Irland gemacht noch vorher, deswegen auch ein bisschen so die Kombination und war ja auch vorher bei HubSpot im Vertrieb für 3 Jahre. Deswegen kommt das alles ihm jetzt heutzutage in der neuen Rolle zusammen und ich darf mich ausleben und zwar sehr strategisch und bin auch froh, dass ich das jetzt mittlerweile machen darf.
Mega cool. So wie du zum Max gekommen bist, bin ich zum Chris gekommen, weil die Briten ihren Amis einfach zu dämlich sind, Christoph auszusprechen und immer auf Christopher gehen. Und dann war es mir irgendwann leichter mit, ich weiß nicht, welches Jahr war, 12, 13 zu sagen, ich gehe einfach auf Chris und bleib dann dabei und dann habe ich es irgendwann auch für gut befunden.
Ja, das ist witzig. Ich hab das Maximilian als im Englischen benutzt und habe das immer so als Icebreaker genutzt, sozusagen, hey, my name is Maximilian, but you can call me Max and I take the millions with me. Das war immer ein guter Icebreaker und die haben alle genauso reagiert wie du gerade.
Ja, sehr gut. Ich kannte ihn auch nicht, gefällt mir sehr gut. Max, auch für dich die Frage, die ich für all meine Gäste habe, was denn für dich die unbequemste Wahrheit im Sales ist, vielleicht dann auch in deinem Fall in der Revenue Org und wie du damit umgehst.
Ja, also hörst du mich noch? Für mich, ich höre dich noch, ja, jetzt wieder. Ich hätte meinen Laptop vielleicht nicht wechseln sollen. Ich habe nicht seit gestern einen neuen. Die unbequemste Wahrheit für mich ist tatsächlich, dass Sales nicht immer weiß oder realisiert, dass nicht jeder Deal gewinnen werden muss. Es ist halt einfach so, klar, du bekommst viele Leads, du willst deine Targets erreichen, du willst overperformen, weil am Ende ist auch ein bisschen Kohle dahinter in vielen Fällen. Aber man muss natürlich auch drauf gucken, ne, was bringt es dir heute, einen Deal zu gewinnen, wenn der Kunde in einem Jahr wieder churnt. Ich meine, die Firma hat langfristig am meisten davon. Das ist, glaube ich, so eine kleine ungewollte Wahrheit, die Leute nicht gerne haben, gerade im Vertrieb.
Ja, beziehungsweise oft genug erlebt, ne? Also als ich bei meinem letzten Arbeitgeber angefangen habe, war das Mindset noch so, ja, den Kunden erstmal reinholen und dann sehen wir weiter. Und dann hast du eine Onboarding-Quote gehabt, die lag am Ende bei max 50%, vielleicht war es irgendwie 70 bis 80 oder so, und eine unfassbar hohe Churnquote nach dem ersten Jahr, weil niemand den Mehrwert der Software wirklich nutzen konnte von diesen Kunden, die dort gewonnen wurden. Und es war eine der ersten Sachen, die wir geändert haben. Und da hat der Vertrieb sich aber auch ein kleines bisschen quergestellt und gesagt, hey, irgendwie so geil finden wir das nicht, weil eigentlich greifst du uns gerade in die Tasche. Mittelfristig haben sie alle mehr verdient, weil sie bessere Deals gemacht haben.
Wahrscheinlich nicht nur bessere, sondern auch höhere, weil sie einfach die Value besser verkaufen konnte.
Ja, natürlich. Am Ende war der Fokus hat allen geholfen. Aber das ist halt etwas, was, glaube ich, in der Vertriebsorganisation, genau wie du gerade gesagt hast, ist etwas, und da muss ich mir auch selber an die eigene Nase packen. Ich habe so viele Deals gemacht in meinem Leben, die vielleicht nicht die allerbesten waren, leider, weil ich einfach den Weitblick damals nicht hatte oder dachte, hey, das kriegen wir schon irgendwo hin. Und ich habe so viele Sales-Webs gesehen, die das machen und gemacht haben, bis man irgendwann das Bigger Picture versteht. Was aber, glaube ich, auch ein Thema ist dabei und immer spannend, deinen Blick drauf zu sehen, ist, dass wir Sales ja sehr, sehr gerne wirklich auf die New Sales Abschlüsse incentivieren, nicht wirklich auf die Langfristigkeit, die ein Deal ja für die Company eigentlich bringen soll. Und dadurch bin ich ja incentiviert, auch einfach Deals zu machen, die vielleicht nicht so geil sind, anstatt auf Langfristigkeit zu incentivieren.
Ja, das stimmt schon. Das Problem, was du halt hast, ist gerade in der, ich sag mal so, in der Bubble, in der wir unterwegs sind, das ist halt alles SaaS, alles Subscription. Und Subscription werden halt entweder auf ein Jahr verkauft oder auf 3 Jahre verkauft. Manchmal vielleicht auch 5. Und da hast du halt als Vertrieb, da hast du halt keine Chance, irgendwie zu sagen, hey, der ist danach dem Jahr noch da oder nach den 3 Jahren. Und das ist halt das, was halt gerade im SaaS-Vertrieb halt auch alles irgendwie so ein bisschen Probleme macht am Ende. Weil dadurch, dass du halt nicht weißt, ob der nächste Jahr noch da ist, musst du halt auch aus Unternehmenssicht sagen, hey, wir brauchen vorne mehr. Weil der natürlich dann das Unternehmerische sagt, hey, wenn der heute geht, dann brauche ich vorne wieder 2 Leute, die das nachhalten können. Und deswegen, klar ist da vorne halt der Vertrieb, der halt neue Sachen reinbringt. Aber wir wissen alle eigentlich, dass es einfacher ist, einen zufriedenen Kunden zu halten und den auch auszubauen.
Ich wollte gerade sagen, ist das nicht eigentlich der falsche Schluss, den ich daraus ziehe, weil ich eigentlich, und das bei vielen Leuten, vielen Kunden gesehen habe, nicht mit einem klaren Fokus reingehe, mit einem ICP, was ich nachschärfe, weil ich sehe, das sind die Kunden, die bleiben, die haben den höchsten Impact, die kann ich renewen. Mehr davon und sorge dafür, dass davon bei Sales wieder mehr gewonnen werden, dass dann die Nachhaltigkeit natürlich viel, viel eher gegeben ist. Und dann ist natürlich Customer Success wirklich der Wachstumsmotor, als nur irgendwie der Problemablade, der Therapieplatz, dann sagt, okay, komm, dann geh halt.
Therapieplatz trifft eigentlich ganz gut, ne? Also es ist halt letztendlich, klar, Customer Success, ich würde behaupten, Customer Success ist am Ende die Rolle, die tatsächlich dafür sorgt, dass der Kunde bleibt oder nicht. Weil ich glaube, du kennst das ja auch, ne? Der Vertrieb wird dir, dem Kunden, alles anbieten, alles an Features, solange der Kunde das braucht, um den Deal abzuschließen. Ich meine, es gibt ja auch genug Memes da draußen, die auch sagen, hey, das Feature haben wir dir verkauft, das gibt's erst in 3 Jahren, so nach dem Motto, ne? Das war bis gerade nicht auf der Roadmap. Aber deswegen ist ja gerade diese Customer Success Rolle so entscheidend, weil die werden von früh an den Kunden nicht nur onboarden vielleicht, das kommt ja immer ein bisschen auf die Rollen und aufs Unternehmen an, sondern sie werden auch strategisch beraten. Und diese strategische Beratung führt am Ende dazu, dass der Kunde sich weiterentwickelt. Und wenn er sich weiterentwickelt, ist die wahrscheinlich gerade hoch, dass wenn du gerade nutzerbasiert arbeitest mit deiner Subscription, dass der natürlich auch mehr Nutzer braucht. Weil Wachstum für den Kunden bedeutet auch Wachstum für dich letztendlich.
Hundertprozentig. Und ich glaube auch Customer Success mit die unterschätzteste Rolle, die wir wahrscheinlich in der Revenue Org haben. Also Lena hat es damals so, dass in einer der ersten Folgen, die wir aufgenommen haben, also als das hässliche Endline der Revenue Org gesehen oder beschrieben, wie die Rolle Customer Success irgendwie wahrgenommen wird, ne? Weil du lieferst irgendwie signifikanten Impact für die Organisation. Wenn du den Job gut machst, wachsen deine Kunden und du baust den Kundenstamm wirklich, wirklich auf. Und du kannst nicht so viel Kunden neu gewinnen, wie du aus einem, wie du eben, mit dem Bestand beispielsweise an Umsatz wachsen kannst. Gleichzeitig finde ich deinen Blick aber auch spannend darauf, weißt du, wir haben die Revenue-Organisation komplett über die Jahre hinweg so durchoptimiert und können gleich auch über Automatisierung und Digitalisierung reden, aber alleine rollenspezifisch so durchoptimiert, dass wir irgendwie, weißt du, dass der erste Touchpoint ist irgendwie mit einem SDR, dann habe ich einen AE, dann kommt vielleicht noch ein Sales Engineer rein, dann habe ich den Deal vielleicht auf der Zielgeraden, dann will mein Leadership noch unbedingt mit ins Closing rein. So, fair. Dann habe ich einen Onboarding Manager, vielleicht habe ich dann einen Customer Success und einen Account Manager, vielleicht habe ich noch einen Renewal Specialist, mit dem ich irgendwie zu tun habe, der mich einmal im Jahr anruft und sagt, hey, aber jetzt müssen wir deinen Vertrag verlängern. So, da fühle ich mich als Kunde ja auch irgendwie nicht besonders wohl oder weiß auch nicht, wo mit wem hingehe. Wie ist da dein Blick drauf?
Naja, du hast jetzt gerade jetzt nur die menschlichen Touchpoints gesagt, ne? Es gibt ja noch unendlich viele virtuelle Touchpoints wie Webseite, wie Marketing-Automations, wie E-Mails, die einfach reinflattern, wo du teilweise auch als Revenue-Org gar keinen Einfluss drauf hast, ne? Gerade so Sachen wie Renewal, Reminders, das sind ja meistens automatisch hinterlegt, ne? Aber du hast recht, ne? Wir haben, ich glaube, allein du hast jetzt gerade 10 Personen aufgezählt, die mit dem Kunden arbeiten. Das sind auch 10 Personen, die der Kunde mal kennengelernt hat. Aber sobald der Kunde ist, braucht er eigentlich, aus meiner Perspektive, eigentlich nur noch 2. Das ist sein Success Manager oder sein Account Executive, nenn es, wie du es willst. Es kann beide sein, es können auch die gleichen Personen sein. Und gegebenenfalls einen technischen Support, weil er wird dein Produkt nutzen wollen und er möchte es richtig nutzen und auch voll ausschöpfen. Ob das jetzt ein Solutions Engineer ist, ein technischer Support, das, ich glaube, über die Begriffe und die Rollen heutzutage brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Aber das ist halt letztendlich bist du entlang der ganzen Customer Journey mit so vielen Personen in Kontakt, dass du auch vielleicht möglicherweise als Kunde den Faden einfach verlierst. Und was ich da auch noch ganz spannend finde, ich habe das jetzt auch noch nicht so oft gehört, einfach um das Thema Customer Success nochmal aufzunehmen. Es gibt auch sehr wenige Unternehmen, die den Customer Success incentivieren im Zuge von MRR, Renewals und so weiter. Außer du kennst mehr. Also ich kenne jetzt, glaube ich, vielleicht 3 Unternehmen.
Ich hab im Customer Success alle möglichen Modelle gesehen, welche die den eigenen Umsatz kannibalisiert haben zu Modellen, die auf am Ende NRR waren. Also Net Revenue Retention, was ich eigentlich smart finde, weil du am Ende auf das Wachstum deines Portfolios incentiviert wirst zu Unternehmen, die das gemacht haben, als sie eigentlich noch viel zu klein war und dann ist ein Kunde gegangen und du konntest einfach dein Ziel nicht mehr erreichen und aus welchen Gründen auch immer. Also ich meine, Incentivierung im Customer Success ist mit Sicherheit genauso kompliziert wie im Sales. Auch da haben wir irgendwie 75 verschiedene Modelle.
Ja, leider. Aber auf der anderen Seite wäre es auch langweilig, wenn es nur ein Modell für alle geben würde.
Fair point. Auch wie du gerade gesagt hast, ne, wenn wir so viele Touchpoints haben entlang der Customer Journey. Und dein Thema ist jetzt, wenn ich es richtig rausgehört habe, und darum sprechen wir, Customer Centricity in gewisser Weise. Wie ist dein Blick auf eine, auf vielleicht auch die unterschiedlichen Rollen, die Verantwortlichkeiten? Ich meine, wenn ich Kunde bin, will ich eigentlich so wenig Ansprechpersonen wie möglich haben. Normalerweise habe ich eine, die mich durchgehend betreut. Ich verstehe auch meistens, hey, ich habe einen Sales Rep, der geht all in und der will alles dafür tun, dass er mich gewinnt. Und danach holt mich irgendjemand auf den Boden der Tatsachen zurück und sagt, yo Chris, aber dein Team ist so klein und so irrelevant für uns. Du kriegst hier nur irgendwie eine Service-Telefonnummer, viel Spaß. Und dann ist der gute Service weg. Aber wie ist dein Blick als in deiner Rolle auf eben genau diese Customer Journey? Was ist denn der ideale Blick, wenn man das so sagen kann, auf die Gestaltung einer Customer Journey?
Also ich würde behaupten, einen idealen Blick gibt's gar nicht, weil du hast unterschiedliche Produkte, unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Verhaltensweisen von Personen. Und also eine ideale Customer Journey gibt's nicht. Also du kannst natürlich versuchen, möglichst genau deine Zielgruppen anzusprechen, über den Content, den du hast, über Blogs und so weiter. Du kannst Webinare machen, du kannst alles, ne? Also du hast echt die Chancen, viel zu machen. Was sich halt in den letzten Jahren verändert hat, im Vergleich zu früher, ist, dass die Kunden später auf dich zugehen. Das heißt, im Großteil der Fälle hat der Kunde schon eine Shortlist von 3 oder 4 Solutions, die er hat, anstatt wie früher, ich gehe einfach nur auf diesen einen Kunden zu oder spreche nur mit dem einen und dann mache ich den ganzen Prozess mit denen. Heute informiert er sich, weiß, was abgeht, kennt im Idealfall teilweise schon die Features, kennt auch schon die Unterschiede zwischen anderen Software-Solutions und hat sich eigentlich schon vorab Gedanken gemacht, wie er welche Software am besten einsetzt. Und was er am Ende dann von dir will, ist zu verstehen, was ist der Mehrwert deiner Software und wie kannst du mir weiterhelfen? Und wenn das dann am Ende heißt, dass ich noch eine zweite Person dazuholen soll, muss, damit das auf seiner Ebene verständlich ist, dann ist das komplett fein. Ne? Der Seller wird das niemals immer alleine machen können, weil er dafür nie tief genug in dem Produkt drin sein will. Aber es ist halt leider, was heißt leider, es ist halt Fakt, dass die aufgrund des ganzen Digitalisierungs, AI und so weiter, die Kunden einfach später zu dir kommen und du einfach deswegen viel früher ranmachen musst. Deswegen brauchst du ja diese Content-Maschinen, deswegen hast du SDRs, deswegen hast du BDRs, damit du frühzeitig auch bei den potenziellen Kunden, die du heute noch nicht kennst, Awareness schaffen kannst.
Ja, fair point. Ich glaube auch, dass sich die SDR-Rolle dahingehend sehr verändern wird. Gerade Folge noch nicht draußen, as we speak, aber die Folge letzten Woche mit Mattia haben wir genau über diese Entwicklung der SDR-Rolle gesprochen, wie sie sich eigentlich zur Expertenrolle weiterentwickeln muss und weg von dem, ich sage jetzt mal, einfach Button-Smasher, der einfach ne möglichst schnell möglichst viele Telefonnummern und wählt und E-Mails versendet, um eben genau diesen Markt auch zu entwickeln.
Ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass es irgendwann halt nicht mehr Sales Development heißt, sondern Awareness Development. Kann ich mir auch durchaus vorstellen. Ist vielleicht dann vielleicht nicht mehr unbedingt eine Sales-Rolle, sondern vielleicht so eine Marketing-Sales-Rolle oder wie es Marketing halt, wie sie heutzutage alle sagen. Das kann durchaus passieren, weil du dann natürlich die Mischung aus Marketing-Verständnis hast, Content, aber auch die nötige Sales-Expertise hast, die du mit reinbringen kannst, um genau diese Person richtig anzusprechen, damit zu triggern.
Muss man fairerweise sagen, bei Eventbrite hatten wir die SDRs damals schon bei Marketing angesiedelt, weil es einfach viel, viel näher dran war an den MQLs, die eben konvertiert werden sollten und weil du dadurch immer natürlich auch im Team eine gewisse Reibung hattest zwischen Sales und Marketing, die ja vielleicht auch natürlich ist. Das hat auf jeden Fall hervorragend bei uns da damals funktioniert. Eine Frage, die ich mir halt stelle, so das eine Thema ist Outbound. Ich glaube, da musst du nach wie vor logischerweise irgendwie Awareness schaffen und vielleicht brauchst du auch länger, bis du einen Lead am Ende konvertierst, weil er nicht aus reiner Neugier einfach sagt, ja, okay, hey, du bist der 17., der mich heute anruft, jetzt gebe ich dir das Meeting, sondern ich brauche ja schon Problembewusstsein. Aber gerade wenn der Kunde zu mir kommt und sagt, hey, ich habe Problembewusstsein, ich habe mich mit den Tools auch schon beschäftigt, du hast gesagt, der Kunde ist schon eigentlich viel, viel weiter im Kaufprozess. Was bedeutet das für uns als Organisation? Im Punkto vielleicht auch Flexibilität und wie viel müssen wir vorgeben und wie viel Freiraum brauchen dann auch AIs in der Gestaltung von einem Deal?
Also Freiheiten wirst du immer brauchen. Also meiner Meinung nach. Klar, du hast deinen internen Prozess, an die du dich halten solltest. Du hast ja auch Dealphasen, Stages und so weiter. Die wollen wir jetzt nicht umgehen. Du hast auch deine Sales-Methodologie, die du jetzt natürlich nicht umstecken musst, nur weil der Kunde sagt, ich will das so haben. Ne? Aber letztendlich ist ja so, der Kunde hat eine Idee. Und du brauchst als Seller die gewisse Freiheit, diese Idee innerhalb deiner Software umzubauen oder deiner Lösung oder was auch immer du anbietest. Weil der Kunde will am Ende etwas, ich sag mal so, etwas vor sich haben, mit dem er arbeiten kann. Und das ist am Ende möglicherweise keine PowerPoint-Slide, sondern halt im ersten oder zweiten Schritt natürlich halt, wie sieht das für mich aus, wenn ich das nutze? Klar, im ersten Schritt machst du natürlich als Seller immer dein Discovery, weil du musst ja sicher gehen, ist der überhaupt mal fit? Das hatten wir ja eingangs schon. Du musst ja nicht jeden Deal gewinnen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt höher, dass du gewinnst, wenn du ihn richtig qualifiziert hast und ihm tatsächlich die Lösung anbieten kannst, die er tatsächlich braucht. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Vermutlich überschneidet sich das ein bisschen.
Also aus Käufersicht, der ich ja nun auch irgendwie hin und wieder bin, habe ich es oft genug erlebt, dass ich gesagt habe, okay, das ist die Art von Tool, die ich brauche. Das will ich lösen, das will ich machen und komme dann in den Call rein und werde erstmal durchqualifiziert. Was ist ein bestes Beispiel? Gut, das war B2C, aber trotzdem, ich wollte eine Reise buchen und war so, hey, ich habe Bock auf die eine Reise bei Tourlane war das damals. Hab den sogar in Form ausgefüllt, habe alles reingeschrieben. Die rufen mich an und sagen, ja, ich würde gerne einen Termin mit Ihnen machen in 4 Tagen. Meine Anfrage stand schon drin, hey, ich muss dieses Wochenende entscheiden. Es war Freitag, ne? Ja. Freitagmorgen. Kann ich heute mit jemandem sprechen? Ich bin Kunde, ich bin kaufbereit. So, ja, haben sich nie wieder gemeldet. Okay, Thema erledigt, habe ich woanders gebucht. Im B2B ist es aber ähnlich, dass ich das Thema habe, ich weiß, was ich mit einer Software machen will, warum ich sie brauche. Und dann werde ich erstmal, weißt du, so durchqualifiziert, so, hey, wie groß ist dein Unternehmen und was ist eigentlich deine Rolle und was macht deine Urgroßmutter eigentlich vom Beruf? Ja, die ist Rentnerin. So, ne? Und so die Scheißfragen, ja. Sorry, so, ne, wo ich mir denke, hey, zeig mir bitte einfach, was ich machen kann. Und ich verstehe übrigens jeden, der damit struggelt, dann auch zu sagen, weil du musst irgendwie ja auch qualifizieren und ein, zwei Fragen stellen, um es einzuordnen. Und auf der anderen Seite ja, willst du ja auch Impact liefern. Aber ja, was dazu führt, dass meistens gerade bei juniorigen Personen, die diesen Fragenkatalog durchballern und dann überhaupt nicht zum Thema Demo oder Impact kommen und dann das, was du gerade machst, meiner Stage als Kunde überhaupt nicht entspricht. Das halte ich für kritisch und für einen Dealkiller.
Ja, also ich bin bei dir, also vielleicht mal kurz für mich, was ist für mich qualifizieren? Qualifizieren ist für mich rauszufinden, was ist tatsächlich der Painpoint von dem Kunden. Und das werde ich nie über das Herausfinden von der Unternehmensgröße finden. Idealerweise habe ich vorher schon Tools genutzt. Gibt ja Haufende, die das können, damit ich schon alle Informationen habe, die ich eigentlich über das Unternehmen brauche. Und dann, letztendlich geht es dann für mich, klar, der Kunde weiß schon, was er sucht, ne? Aber ich kenne das auch von meiner Zeit bei HubSpot. Wir hatten auch teilweise oft Anfragen, die gesagt haben, wir brauchen ein CRM. Und dann hast du mit denen gesprochen, dann hat sich herausgestellt, die brauchen eigentlich gar kein CRM, die brauchen ERP. Weil sie einfach, sie haben sich eine Vorstellung, was für ein Tool sie brauchen, was sie damit machen wollen. Und die Qualifizierung soll dann eigentlich helfen. Du qualifizierst eigentlich nicht mehr darauf, was ist das der Fit, sondern wie kann meine Softwarelösung das Problem von denen lösen? Und dann, wenn du so rum qualifizierst, und dann sind natürlich nicht die Fragen immer aus dem Playbook natürlich, ne? Das fällt natürlich auf, wenn du immer abliest, immer das Gleiche machst. Aber genau das, deswegen ist es eine, ich sag mal so eine Problem-Solved Qualification, würde ich jetzt mal formulieren. Das ist dann schon, ja, glaube ich, eine andere Herangehensweise, und das ist dann, wirkt dann auch ein bisschen natürlicher, also mehr so gesprächsbasiert und nicht so, ich frage dich jetzt eine Frage, du antwortest mir, dann stelle ich dir eine neue Frage, sondern also tatsächlich einfach so eine Qualifizierung als Art Gesprächsführung einfach.
Ja, und ich glaube, also to be fair, ich glaube, beides ist wichtig, ne? Qualifizierung ist für mich, habe ich einen Deal, Discovery heißt für mich, kann ich dir helfen? Also hast du ein Problem, was ich lösen kann? Was für mich immer das Wichtige ist, dass die Fragen in der Discovery oder auch in der Demo, je nachdem, ne, der Stage des Kunden entsprechen. Und wenn der Kunde zu mir kommt und sagt, hey, ich will einfach nur die Demo sehen. Hey, ich weiß eigentlich, was ich will. Dann ist die Frage, hey, super, kannst du mich kurz abholen, was du genau vorhast? Dann zeige ich dir das für dich Relevante. Und schon bist du drin und schon hast du irgendwie die Fragen gestellt, die für den Kunden irgendwie dann auch relevant sind, und du weißt eigentlich dann, wo du ansetzen kannst, und kannst im zweiten Teil, wenn du dann in die Demo gehst oder was auch immer, ja auch immer Gegenfragen stellen und es immer im Dialog halten. Und da hast du, genau wie du gesagt hast, ein gutes Gespräch auf Augenhöhe, und ich glaube, darauf kommt es am Ende an.
Ja, der Kunde muss sich auch mitgenommen fühlen, ne? Also das ist jetzt nicht so hier Show Feature, das ist das, was löst, sondern er muss halt auch einfach mitgenommen werden, sagen, hey, das ist der Grund, warum das Feature ist, und das ist das, wie es dir helfen wird.
Ich glaube, bei allem Design von Customer Journeys, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, bei denen wir, vielleicht hast du einen anderen Blick, aber aus meiner Perspektive, gerne mal vergessen haben, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und gerne mal uns selber und unseren eigenen Prozess in den Mittelpunkt gestellt haben. Und haben wir eigentlich nur eine einzige Aufgabe heute, und die ist es, den Kaufprozess so einfach wie möglich für den Kunden zu machen. Wie du darauf guckst. Weil du brauchst natürlich links und rechts auch vielleicht ein, zwei andere Dinge, das gesagt so, ne? Ein, zwei Checkboxen, habe ich das, ist das wirklich qualifiziert? Ist das ein guter Kunde, der auch bleiben kann?
Ich bin voll bei dir. Ich mache auch ab und zu tatsächlich, auch einfach um mich selber zu challengen, gehe ich im Kopf mal ab und zu mal die Prozesse durch und guck, wie würde sich der Kunde da jetzt fühlen. Und in dem Moment, wo ich realisiere, dass das, was ich jetzt denke, eigentlich eher uns hilft und nicht dem Kunden, schüttel ich mir meistens den Kopf. Das Problem ist, es hat bei mir sehr lange gedauert, dass ich das geschafft habe, das auszublenden, diese internen Prozesse. Ich glaube, als ich das erste Mal gemacht habe, habe ich überlegt, wie kriege ich das jetzt am besten hin? Und ich glaube, einen Schritt später habe ich schon gedacht, oh ja, das könnten wir machen. Dann dachte ich mir, du Idiot, das hilft nur dir, der Firma, nicht dem Kunden.
Ich finde aber den Punkt gerade so extrem wichtig. Also Jan Mundorf hat es damals auch gesagt und ist, glaube ich, das, was ich immer bei jedem Schritt mit auf den Weg geben würde. So viel wir digitalisieren, automatisieren müssen, auf Daten gucken müssen, whatever, right? Die eine Frage, die so relevant ist, würde ich selber positiv auf das reagieren, was ich da mache. Und dann würden, jetzt mal ernsthaft, 90% der E-Mails, die wir versenden, würden wir nicht mehr versenden. 90% der White Paper würden wir wahrscheinlich gar nicht mehr erstellen. So. unsere SDRs würden wahrscheinlich nicht mit irgendeinem Nonsense allgemein Blabla anrufen, sondern wir würden wirklich gucken, wie können wir den jetzt relevante, wir werden ja besser, was Trigger angeht und Personalisierung. Wie können wir wirklich relevant telefonieren? Und wir würden wahrscheinlich irgendwie drei Viertel der Newsletter, die wir versenden, auch uns gleich sparen, die auch nicht konvertieren. Well, I don't know.
Vielleicht sogar auch mehr, weil Newsletter sind wir mal gleich. Newsletter, also aus meiner Perspektive, Newsletter kriege ich nur, um Informationen zu sammeln. Also ich habe jetzt noch keinen Newsletter bekommen, wo ich gesagt habe, hey, da möchte ich jetzt einkaufen. Für mich ist Newsletter einfach Informationen sammeln. Ich weiß nicht, wie du das jetzt, also aus meiner Perspektive, ich melde mich bei Newslettern an, weil ich Informationen haben will, nicht weil ich am Ende das Produkt kaufen möchte.
Also ich gehe regelmäßig durch meine Inbox, tippe quasi oben Unsubscribe ein, ja, und werde einmal alles, was da drin ist, auf Spam setzen und auf Löschen. Also ich lese keine. Das ist ein anderes Thema.
Ja, ja gut. Ist guter Outlook-Hack, würde ich sagen. Oder Gmail-Hack. Auch wieder was mitgibt. Also ich melde mich auch aktiv für Newsletter an, wenn ich weiß, die bringen Value. Für mich. Ja, also alles andere landet für mich auch im Spam und wird einmal die Woche gelöscht.
Wie ist dein Take auf, ich switch mal das Thema, so ein bisschen zu, also bei allem, was wir manuell machen, sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir sehr, sehr viel automatisieren können. Heißt vielleicht nicht, dass wir alles automatisieren sollten, dass wir überall KI einsetzen müssen. Aber was ich sehr schwer finde, ist, da die gute Balance zu finden, weil auf der einen Seite, und da verstehe ich jeden Seller, hey, Research kostet einfach Zeit. Manueller Outreach kostet einfach Zeit. Pre-Demo-Research kostet Zeit. Ne? Und eine Follow-up-E-Mail nach einem Call mit einer Angebotserstellung kostet Zeit. So, der ganze Prozess auf, natürlich so, ne, kostet Zeit. Wir müssen effizienter werden. Gleichzeitig wollen wir ja aber auch irgendwie Persönlichkeit halten und Relevanz werden. Wie siehst du, den Faden verloren, wo ich eigentlich hin wollte. Wie siehst du die Rolle von Digitalisierung im Sales-Prozess? Aber wie ist dein Blick erstmal da drauf zu, was, wie gehst du davor beim Design deiner Customer Journey, wenn es um immer Digitalisierung, Automatisierung geht versus persönlichen Touch?
Ja, also ich würde sagen, erstmal mit zwei Sprichworten reingehen. Alles kann, nichts muss und weniger ist manchmal mehr.
Gott. Ja, wir haben Phrasenschwein ab der nächsten.
Ja, kannst du machen. Da komme ich ja dann nicht mehr. Ich war jetzt einmal dabei und ich will jetzt auch nicht mehr. Nein, also Digitalisierung, Automatisierung, klar, auch mit AI, das spielt jeden Tag eine Rolle. Ich verstehe, warum Seller sich mit AI auseinandersetzen, um Research zu machen. Was du nicht vergessen darfst, AI sammelt sich auch nur Informationen. Sie sammelt sich aber auch falsche Informationen. Das weißt du vorher nicht. Das kannst du nur durch Gegencheck machen. Das Gleiche hast du bei der Digitalisierung. Digitalisierung heißt, ja, wir wollen vielleicht moderner werden, wir wollen alles in der Cloud haben. Aber wir haben leider ab und zu auch mal Gesetze, die dich auch daran hindern, digital zu werden. Du kannst noch so sehr digital werden wollen, wenn du irgendeine Regel hast, die dir das irgendwie verbietet, in diesem Bereich digital zu werden, ist das für dich auch ein Problem. Und dann hast du noch das Thema Automatisierung. Automatisierung, du kannst wirklich gefühlt alles automatisieren. Es gibt APIs, du kannst AI nutzen, du kannst Sapphire, Make, N8N und wie sie alle heißen, dazwischen schalten, damit du irgendwelche Prozesse alles zusammenkriegst, alles automatisiert kriegst. Du hast die AI-Agents, die dir alles automatisieren können. Du hast nur ein Problem. Dir fehlt am Ende die Human-Komponente, um zu entscheiden, ob das, was die AI gemacht hat, tatsächlich richtig war oder nicht. Weil alles, was gebaut wird mit Automatisierung, da schaut auch eine Person drauf. Und die Person auch in dem Prozess selber in der Automatisierung. Nehmen wir mal einen Sales-Prozess. Ich persönlich würde nie eine Automatisierung für einen Sales-Prozess bauen, der einen Deal automatisch in die nächste Phase schickt, basierend auf, ich habe ein Angebot rausgeschickt und dann geht er automatisch in die Negotiation-Phase. Weil die Automatisierung sieht, das Angebot wurde rausgeschickt, das ist vielleicht im System drin. Aber es kann natürlich sein, dass der Kunde das vielleicht gebraucht hat, weil er eine Fördergelder beantragen möchte und deswegen das Angebot vorher braucht, bevor er weiter mit ihm sprechen kann. Und dann verfälscht dir das auch die Pipeline irgendwie. Stell dir vor, du bist in der Discovery gerade oder in der Phase danach. Ich meine, wir wissen alle, wir haben so viele Namen dafür. Sagt dir, hey, ich möchte Fördergelder, ich kann bis zu 1 Million kriegen, du musst dir ein Proposal, so ein vorläufiges Angebot schicken. Und die Automatisierung steckt dich dann in die Negotiation-Verhandlungen, nur weil du ein vorläufiges Angebot rausgeschickt hast. Also dann gehört auch ein bisschen, ich sag mal so, ein menschlicher Verstand dahinter und bei manchen Bereichen auch eine menschliche Entscheidung dahinter. Gerade wenn wir von größeren Deals sprechen, also da sagen wir so alles, wir sind jetzt sehr viel im Bereich Microsoft natürlich unterwegs, da sind die Deals natürlich ein bisschen größer, weil wir auch implementieren und alles drum und dran. Aber da würde ich zum Beispiel jetzt niemals eine Automatisierung sagen und sagen, hey, pass auf, du gehst jetzt in die nächste Stage, nur weil du das getan hast und das im CRM steht. Also da muss man schon abgrenzen zwischen, was ist eine hilfreiche Automatisierung, sowohl für den Kunden als auch für den internen Prozesse. Aber wo brauchst du den Mensch, der entscheidet, dass die nächste Automatisierung laufen sollte, sozusagen?
Und jetzt kommt ja die spannende Frage, wenn du jetzt Sales Rep bist, wie entscheidest du, wo du Automatisierung nutzt und wo du den persönlichen Touch bewahrst? Oder wie guckst du da drauf, wenn du das für die Organisation machst?
Also ich weiß nicht, ob das Zeller tatsächlich für Prozesse Automatisierung wirklich so viel Macht hat in einzelnen Unternehmen tatsächlich. Weil würde ich jetzt mal dahinstellen, klar, in kleinen Unternehmen, Startups wahrscheinlich schon.
Nehmen wir KI als Beispiel, ne? Die du im Prozess verwendest.
Okay, das ist fair. KI würde ich sagen, entscheidet der Zeller immer so lange, wie er davon der Meinung ist, dass er, ich sag mal, so einen Vorteil dadurch bekommt. Sobald er realisiert, dass das, was er nutzt, keinen Vorteil mehr bringt gegenüber allen anderen Sellern, wird er vermutlich versuchen, das, was eine andere Person macht, zu übertragen an sich selber, aber es zu optimieren für ihn selber, um dadurch noch besser zu werden. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn du im gleichen Unternehmen bist, die Vertriebler vergleichen sich untereinander, wollen besser werden. Und wenn halt jemand was hat, was funktioniert, dann schauen sie sich halt auch mal an. Manchmal vielleicht zu wenig, das sollte eigentlich viel öfters passieren.
Ich wollte gerade sagen, meistens ist es eher bare minimum und wie komme ich irgendwie durch? Also, das ist ja leider, ne? Bei einem, ja, Top-Performer gehe ich mit, der wird immer gucken, was kann ich besser machen, wie kann ich meine Zeit weiter optimieren und den Output weiter optimieren, meine Effizienz steigern. Jemand, der, ich glaube, mediocre ist, wird eher sagen, hey, yo, wie kann ich meinen Aufwand so gering wie möglich halten und trotzdem irgendwie durchkommen.
Ja, fair, ja. Vielleicht hätte ich das ein bisschen splitten sollen in Top-Performer, Low-Performer, Mid-Performer.
Also ich meine, am Ende, es hängt auch von der Dealgröße ab, ne? Also wenn wir kleine Deals haben, muss ich viel, viel mehr automatisieren und brauche ich vielleicht auch perspektivisch viel, viel weniger Sales als bei einem komplexen Enterprise-Deal. Auch klar.
Ja, und das kommt natürlich auch darauf an, was deine Average Deal Size ist, ne? Wenn du eine Deal Size hast von irgendwie 1.500 Euro im Jahr,
Meine ich,
brauchst du
genau.
natürlich mehr Durchlauf und natürlich auch mehr Automatisierung. Aber um deine andere Frage zu machen, wo schaue ich drauf? Ich versuche tatsächlich mit den Leuten zu sprechen, tatsächlich intern. Das sind zwar sehr viele in sehr vielen Ländern, mit sehr vielen unterschiedlichen ich sag mal, kulturellen Hintergründen, weil einfach anders gearbeitet wird, im Vertrieb. Und das macht es ab und zu sehr schwierig, weil du natürlich alles irgendwie in einen Prozess reinkriegen musst, weil wir wollen ja alle trotzdem irgendwie gleich arbeiten. Wir wollen ja nicht in einem Land anders arbeiten als im anderen, sondern wir wollen ja am Ende als Unternehmen auf die Daten gleich draufschauen können. Und deswegen spreche ich viel mit den Leuten, sage auch einfach prinzipiell Stand heute, auch basierend auf Daten, Automatisierungen machen Sinn, können auch umgesetzt werden. Ich finde aber aus meiner Perspektive, der Sales-Prozess selber sollte immer noch von einer Person geführt werden, nicht von einer Automatisierung. Das heißt, bei uns ist es meistens so, und ich würde es auch, egal wo ich hingehe, ich glaube auch immer weiter so machen, dass der Seller entscheidet, wenn er in die nächste Phase reingeht und nicht irgendeine Automatisierung basierend auf irgendwelchen Feldern, die da sind.
Ja, hundertprozentig. Also die Automatisierung, die ich meistens hatte, ist dann eher zu sagen, hey, dein Close Date, was du anstrebst und deine Stage sind nicht so ganz in Einklang.
Okay.
Guck da mal drauf. Also das eher dieses, diese, also wie soll man sagen, dass der Seller automatisiert angehalten ist, auf seine Pipeline zu gucken. Das kommt dann als Slack-Nachricht rein, dann ist das der Evil Chris-Bot. Das bin dann nicht ich, der das gesagt hat.
Genau.
Ja, hatte ich bei Booking Kids so. Ist schon viele Jahre her. Heute würde ich es vielleicht auch anders machen, ne? Aber also solche Geschichten, glaube ich, ergeben dann
Ja.
schon Sinn. Am Ende sehe ich es ähnlich. Es ist immer der manuelle, oder sorry, der Blick, den du von einem Sales Rep auf die Pipeline brauchst. Und ich glaube, du brauchst halt, und das ist, glaube ich, wichtig heute, nicht mehr diese starren Prozesse und starren Checkboxen, sondern du brauchst halt eigentlich Frameworks, in denen du navigieren kannst. Also es muss schon klar sein, was in welcher Stage irgendwie gemacht werden soll und was erwartet wird, aber du musst halt die Freiheit haben und die Möglichkeit, davon abzuweichen, wenn es halt notwendig ist. Ne? Wenn der Kunde schon sehr weit im Prozess ist und eigentlich nur drei Lösungen vergleicht, um sein Problem schnellstmöglich zu lösen, wie gesagt, muss ich nicht die Education vorher machen. Wenn der Kunde aber von seinem Glück noch gar nichts weiß und von dem Problem, was er hat, dann muss ich ihm aber erstmal zeigen, wie die Zukunft aussehen könnte und welches Thema ihm eigentlich gerade im Weg steht.
Ja, zumal auch viele Kunden einfach noch gar nicht wissen, was ihr Problem sein könnte. Also du arbeitest auch gerade, wenn du jetzt SDR oder BDR bist und jetzt deine Customer Base benutzt, dann hast du viele Unternehmen drin, die das Problem schon erkannt haben. Und dann versuchst du natürlich ähnliche Unternehmen zu finden, die das Problem vielleicht noch nicht erkannt haben und dadurch halt einen Fuß reinzukriegen.
Ja, auch generell Quickwin, glaube ich, der unterschätzt wird, einfach mal Lookalike-Listen zu erstellen, Unternehmen, die ja anhand von bestimmter Kriterien ähnlich sind. Und dann zu sagen, hey, guck mal, wem wir gerade geholfen haben, was die erlebt haben, wie ist denn das bei dir? Oder halt Competition oder ähnliches.
Ja, ich muss noch fairerweise, es gibt viele Sachen, die meiner Meinung nach noch zu wenig getan werden. Du hast gerade gesagt, Lookalike wird noch zu wenig gemacht. Was ich jetzt auch noch nicht so oft gesehen habe, ist auch tatsächlich die Kundenbefragungen nutzen, um damit rauszugehen und natürlich neue Leute anzusprechen. Und was natürlich auch viel getan wird, es wird schon viel getan, aber es ist halt meistens immer so eine, Anführungszeichen, öde SDR und BDR-Aufgabe, sind halt die verlorenen Deals angehen. Wobei es einfach aus einer Seller-Perspektive viel mehr Sinn machen würde, sie selber anzugehen, weil der Kunde kennt dich ja schon. Und du willst ja auch letztendlich nicht also dafür sorgen, dass der Account wieder bei einem anderen landet, nur weil du da mal dran gearbeitet hast und dann der SDR oder BDR dran arbeitet. Weil die sind ja meistens zugewiesen, teilweise. Und wenn ich Seller wäre, würde ich wahrscheinlich versuchen, die selber anzugehen. Klar, ich weiß nicht, wie es wäre als Seller tatsächlich, weil ich nie wirklich Account Executive war und wie tatsächlich der Zeitaufwand ist. Da bin ich ganz ehrlich. Aber das sind halt diese kleinen Dinge, die, wo du halt sagen kannst, das kostet vielleicht mal eine Stunde in der Woche, vielleicht auch mal zwei oder drei. Ich glaube, da bist du tiefer drin, um zu sagen können, was das für Auswirkungen hat auf das Daily Business. Aber es sind halt diese kleinen Informationshappen, die du nutzen kannst, die dir nicht nur dir zeigen, sondern auch vor allem dem Kunden zeigen, dass du dich um ihn kümmern möchtest. Und vielleicht gibt es ja auch ein Feature, was sich letztes Jahr sozusagen abgewogen haben, dass sie nicht gewonnen haben.
Ja, auf die Frage gibt es, glaube ich, mehr Antworten, weil es kommt sehr auf die Org-Struktur an. Und eine große Organisation ist ganz anders strukturiert als ein kleines Startup. Ne? Also sprich, du musst schon gucken, welche Möglichkeiten habe ich. Und das Zweite ist, in meinem Verständnis ist SDR und AI immer als idealerweise Deal-Team oder Tech-Team zu sehen. Und Pipeline ist immer Teamsport. Und du solltest dir immer die Accounts vornehmen, gemeinsam entscheiden, hey, meine Perspektive, anders. Und gemeinsam entscheiden, hey, was sind jetzt die Fokusthemen, was sind die Fokus-Accounts für die Woche, wer geht wen an, wie machen wir das, etc. Das ist dann, ja, übrigens auch Customer Success, ne? Also wenn Customer Success hinterher ein Referral gewinnt aus einem Account heraus, weil alle besprochen haben, hey, die gehen die jetzt an, dann soll das bitte auch wieder zum SDR gehen, der den gewonnen hat und nicht an irgendeine ganz andere Stelle oder sowas. Aber das ist, wie gesagt, die Frage, das wird bei HubSpot nicht funktionieren, weil die so eine riesige Account-Datenbank haben und so groß Sales-Org und bei einem Startup mit drei Leuten ist das super easy umzusetzen.
Ja.
Also da gibt es gar nicht die pauschale Antwort darauf.
Vermutlich nicht, nee. Aber es ist ein Gedanke, das Daily Business reinzumachen, macht schon Sinn ab und zu mal. Einfach so mal wechseln, würde ich sagen.
Du solltest einmal im Monat aus meiner Sicht die gewonnenen und die verlorenen Deals angucken als Unternehmen und einfach deine Learnings daraus ziehen. Warum haben wir die bekommen, warum haben wir die nicht bekommen? Und umgekehrt sollte auch ein No-Brainer sein, dass du einfach sagst, hey, ich habe das Ding gelostet, fair enough, wann gehe ich es wieder an? Gehe ich es wieder an? Und wenn nein, warum nicht? Und wenn ja, wann, warum? So, ne? Dass ich einfach... Und dann gibt's das Thema Nurturing. Ich meine, da bist du viel, viel tiefer drin und viel besser als ich, zu sagen, okay, wie bespiele ich die zwischendurch denn mit Content? Ich meine, das ist ja auch, genau wie du gesagt hast, ne? Ich persönlich habe immer versucht, die Accounts bei mir zu halten, auch entsprechend nach bestimmten Themen zu taggen und dann zum Beispiel Content zu verschicken. Jetzt habe ich Podcast-Folgen, die ich nutzen kann, um zu sagen, hey, komm mal zu dem Thema, was wir letztes Mal gesprochen haben. Hier ist noch eine Folge oder komm mal zu dem Post, den du gerade geschrieben hast. Hör mal da rein. Aber das kannst du ja auch mit anderen Sachen machen. Also mit Podcasts von anderen, mit Whitepapern, mit Content, mit Artikeln, mit Videos auf YouTube. I don't know. Gibt's ja super viel.
Ja, auf jeden Fall. Und auch durch die ganzen AI-Sachen wird es auch immer wieder neuen Content geben. Ne? Gerade das Sora, dass er jetzt in aller Munde ist mit den AI-Videos. Das kannst du ja auch nutzen für einfach ein Outreach beispielsweise. Einfach dem Kunden schicken. Einfach zu sagen, guck mal, ich habe das jetzt für dich aufgenommen. Klar, ich habe es mit AI gemacht, aber ich habe mir die Zeit genommen, für dich personalisiert herzustellen. Ich formuliere es mal so.
Und das ist übrigens auch das, was, glaube ich, am Ende, unabhängig davon dem Tool, ne, ich kenne, wie heißt das, Sora?
Sora.
Sagt mir gerade gar nichts, auch wenn es gehypt ist ohne Ende. Aber was den Unterschied, glaube ich, machen kann, ist sowieso, ne, zwischen all der Automatisierung, zwischen all dem Digitalen, dann immer diese persönlichen Touchpoints zu setzen. Also was ich nach wie vor mache, ist, was ich nach wie vor immer mache, ist, wenn ich in einem Deal bin und ich hatte ein Gespräch, ich schreibe danach eine Follow-up-E-Mail. Hey, ganz ehrlich, ja, da wird ein Transcript genommen, das wird durch ein Custom-GPT gejagt und es gibt mir die Hauptthesen raus. Die überprüfe ich natürlich, wie gesagt hast, so manueller Blick drauf. Kann sicherlich auch, könnte sogar eine KI überprüfen, fair. Aber ich lese natürlich drüber. Was ich vor allem mache, ist, ich nehme ein Video auf. 2 Minuten, 3 Minuten, 5 Minuten, das einfach den Call zusammenfasst. Was mein Verständnis von Ausgangslage, Zielsetzung, Lösungsansätzen mitgibt. Was mein Verständnis von nächsten Schritten ist. Und gar nicht nur, um den Käufer abzuholen, sondern das Buying Center, weil ich ja weiß, die Dinge werden weitergeleitet, intern geteilt.
Ja, das stimmt schon. Dann, wobei ich aber auch glaube, das ganze Thema Nachbereitung hat sich in den letzten Jahren, so ist ein bisschen weniger geworden, weil die Leute mehr auf diesen, ich möchte den nächsten Deal haben. Und das ganze Thema, das, was du jetzt so hervorhebst mit dem Nachbereiten, ich schicke dir die Sachen, ich mache Follow-ups, das ist heute halt so eine End-of-Day-Aufgabe, abends auf dem Sofa meistens. So nicht so, ich nehme mir nochmal die Zeit, um das da reinzumachen. Und da sind wir halt wieder darum, der Kunde merkt das dann natürlich auch irgendwie, wie viel du rein investierst in ihn selber.
Da sind wir wieder im Thema standardisierter Prozess versus Extrameile und was brauche ich eigentlich, um Deal zu closen. So ein einfaches Beispiel von einem Deal, den ich gerade hatte. Da ist einfach das Thema, hey, und die Frage stellt sich ja jeder Kunde sonst auch, wie komme ich jetzt eigentlich zu Impact? Und was uns gefehlt hat, war ein Umsetzungsplan, also ein klarer so Execution Schedule. Was machen wir wann, wo, in welcher Reihenfolge, wie gehen wir vor? So. Ist es in keinem Sales-Prozess standardmäßig drin bei uns, dass wir das machen? Habe ich das gebaut für den Kunden? Ja, klar. Natürlich habe ich da auch in irgendeiner Art und Weise ChatGPT mitverwendet. Aber im Endeffekt, darum geht's nicht. Es geht darum, dass der Kunde am Ende einen Plan hat, den er intern hat, vollständig ist, den er halt wieder präsentieren kann und der ihm klar macht, yo, wie komme ich heute von A nach B? Wie komme ich zu Impact?
Ja, und wie, natürlich das auch nicht vergessen, wie kann ich das nutzen, um innerhalb des Unternehmens Mehrwerte auch zu generieren?
Yes. Max, das Thema ist so komplex, ich glaube, wir können noch 2 Stunden drüber reden.
Wahrscheinlich auch 3 oder 4.
Ja, du, ich nicht. Right.
Ich schon.
Haben wir irgendwas vergessen, bei dem du sagst, ey, das haben wir jetzt nicht angefasst, aber das will ich den Zuhörenden unbedingt noch mit auf den Weg geben.
Ich hätte jetzt was fürs Phrasenschwein mal wieder.
Geil.
Kunde ist König.
PayPal-Link schicke ich dir.
Ja, mach gerne. Also ich glaube, Phrasenschwein tatsächlich. Wir vergessen oft, auch wenn wir im SaaS-Vertrieb sind, der Kunde ist König. Klar, wir müssen jetzt nicht alles so bauen, dass es dem Kunden hilft, aber der Kunde ist letztendlich der entscheidet, ob er dein Produkt kauft oder nicht.
Fair, aber der Punkt ist, ergänzend, der Kunde hat nicht immer recht.
Das stimmt. Das
ist da auch mal wichtig in dem Kontext.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig, aber letztendlich musst du natürlich entscheiden, ob du ihm recht geben willst oder nicht?
Keine Frage. Aber ich meine, was ich meine ist, so, mit Kunde ist König, das stimmt, so am Ende entscheidet er. Was ich meine mit hat nicht immer recht, ist, nur weil der Kunde irgendetwas jetzt unhöflich ist oder whatever, you name it, ja. Muss man sich nicht alles...
Auf jeden Fall nicht. Also du musst schon noch, sagen wir so, deine eigene Position natürlich noch vertreten. Ne? Ich würde jetzt auch nicht dem Kunden alles zustimmen, nur damit der zufrieden ist. Ne? Aber ich meine, im Sinne von Kunde ist König, im Sinne von der Kunde ist König und du arbeitest mit ihm zusammen. Du bist im gleichen Volk unterwegs. Und ja. Er ist natürlich die Person, die das Geld in der Hand hat. Er entscheidet darüber, ob sein Reich mit dir arbeiten möchte, jetzt sozusagen, oder halt nicht.
Das mit Sicherheit. Sehr schön. Max, wo können die Zuhörenden mehr von dir finden und bekommen?
Mehr finden tun sie bei mir auf LinkedIn. Und das ist es eigentlich tatsächlich. Also ich bin
Wunderbar. Da
unterwegs nur als Gast. Wobei Gäste ist vielleicht schon 2-mal Gast. Das schreiben wir dann raus. Nein.
Nein.
Nein,
wer bis jetzt dabei ist, soll mit diesem Aussetzer, auch übrigens meinem Gewinn gerade eben, belohnt werden.
Ich glaube, so ein kleiner Lacher zum Abschluss ist noch okay. Nee, also tatsächlich nur auf LinkedIn. Das ist aber auch okay. Selbst da poste ich nicht so oft, aber wenn ich poste, dann hat es natürlich mehr Wert.
Natürlich. Sehr, sehr cool. Max, danke dir, dass du da warst. Hat großen Spaß gemacht. Der Gast, der niemals in den Podcast kommen wollte, sollte. Ich freue mich, dass wir trotzdem was aufgenommen haben.
Mich auch.
Und cool, dass du da warst und danke euch, dass ihr zugehört habt und Max, wir sind spätestens im Winter in Sri Lanka, habe ich gerade eben gelernt. Freue ich mich drauf.
Ja, ich mich auch. Bis dahin, eine gute Zeit und allen anderen viel Spaß beim Hören.
Ciao, ciao.
Das war GoToNetwork. Lieben Dank fürs Zuhören, es bedeutet mir wirklich viel. Wenn du Gedanken zum Teilen hast, jede Art von Feedback, Ideen für Gäste oder anderen Schabernack, freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir einfach schreibst. Der beste Weg dafür ist sicherlich LinkedIn. Wenn du den Podcast spannend findest, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung, wenn du die Folge teilst oder den Podcast weiterempfiehlst. Und natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin.